SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Maxim Leo, herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sind Schriftsteller, Drehbuchautor, Journalist. Viele kennen Sie von Es ist nur eine Phase, Hase. Es wurde sehr erfolgreich verfilmt. Sie haben eine Krimireihe. Sie haben über Ihre Familiengeschichte geschrieben, wurden mit wichtigen Literaturpreisen ausgezeichnet. Ihre Kolumne mit Jochen Gutsch kennen auch viele über das Leben als Mann. Die haben Sie 19 Jahre lang geschrieben. Die wurde vor einer Weile eingestellt. Die Beobachtungsgabe, die Sie als Kolumnist brauchen, die haben Sie aber wahrscheinlich dennoch behalten, oder?
Also dieses Kolumnenschreiben war total sinnvoll und hilfreich bei allem, was ich später auch gemacht habe. Also es ist so eine tolle Schule, weil man so auf wenig Platz, mit wenig Aufwand, sehr konzentriert eine Idee entwickeln muss und möglichst mit Humor und gleichzeitig irgendwie noch ein bisschen Intelligenz da eine Mischung fabrizieren muss, die eigentlich in jedem Buch auch funktioniert. Insofern war es eigentlich so eine Art Buchschreibschule.
Ja, es klingt wie eine gute Schreibschule. Haben Sie heute schon was geschrieben?
Nee, nie zum Vergnügen, sondern immer nur, wenn es sein muss.
Das heißt, wenn es sein muss, zu einer bestimmten Tageszeit, dass Sie sich an den Rechner quälen? Wie ist das bei Ihnen?
Nee, ich schreibe wie so ein Beamter. Also es ist wirklich so 9.30 Uhr geht's los, Tee kochen, an den Schreibtisch sitzen, gleich schreiben, also jetzt nicht irgendwie anfangen, Mail zu gucken oder irgend sowas. Und dann 12.30 Uhr Mittagspause, essen gehen, in meiner Straße, im selben Café immer. Dann nach Hause, Mittagsschlaf und dann nochmal bis 17.30 Uhr. Und das war's.
Das kann ja eine sehr einsame Angelegenheit sein, die Schriftstellerei. Sie haben die Kolumne mit Jochen Gutsch gehabt. Konnten Sie dadurch die Einsamkeit ein wenig umgehen?
Nö, weil wir haben ihn nie zusammengeschrieben. Also wir sind ja sozusagen, wir sind ein Kolumnistenpaar. Also wir sind zusammen aufgetreten. Das ist ja sozusagen der soziale Gegenpart zum einsamen Schreiben, dass man dann irgendwie anderen auf einmal vor der Bühne steht, vor 600 Leuten. Und dann wieder sehr, sehr im Mittelpunkt ist. Und das ist auch ganz schön, so dieses beides zu haben. Also wenn man jetzt nur ständig alleine und dann ist auch noch meine Familie da, die dann immer mit meinen Launen klarkommen muss, wenn ich abends entweder meine drei Seiten geschafft habe, dann gute Laune, Papa geht's gut, oder heute nicht geschafft, auf Vorsicht vor Papa.
Also drei Seiten ist so Maximum?
Das ist mein Muss. Also manchmal schaffe ich auch fünf, aber oder manchmal sogar sieben. Also, aber dann muss man schon mal ein bisschen skeptisch sein, weil am nächsten Tag fällt einem meistens auf, dass irgendwie drei von den sieben irgendwie doch nicht so toll sind. Aber so drei ist so das, was ich von mir verlange.
Das ist schon ein wirklich harter Prozess. Was ist denn, wenn mal gar nichts kommt?
Ach, das ist, glaube ich, so ein Mythos, dass da so eine Schreib... Also vielleicht gibt es auch Kollegen, klar, ich kenne das auch, die dann irgendwie sagen, das weiße Blatt und mir fällt nichts ein. Also, aber Schreiben ist ja jetzt nicht so... Also wenn man jetzt ein Buch schreibt, ist ja nicht so, dass man jetzt sich hinsetzt und sagt, na, was könnte ich denn da schreiben? Sondern meist
der Plan steht.
Meist hat man ja irgendwie hoffentlich eine Idee Nee, was eher das Problem ist, dass man sich dann halt immer wieder über die Haltung der Figuren sehr klar sein muss, dass man immer wieder sich überlegen muss, wie man eine Szene timet, wo man reingeht, wo man rausgeht, wie die Erzählzeit ist, wie lange die dauern soll. Also es gibt eine Menge Sachen zu beachten, weil man sich da sehr schnell verliert, auch in so einer Szene. Ne?
Sie sind erfolgreicher Schriftsteller, haben erstmal als Chemielaborant gearbeitet. Das war vermutlich kein Wunschberuf, oder?
Es war so ein bisschen... um etwas anderes nicht zu machen. Also Chemie war so nicht politisch und ich war ja 19, als die Mauer fiel und mit 16 musste ich einen Beruf lernen, weil Abitur durfte ich nicht machen und man musste irgendwas tun. Hab dann gleichzeitig Abitur in der Volkshochschule nachgemacht, was auch interessant war, weil da alle hinkamen, die sonst kein Abitur machen durften, auch die Lehrer. Also mein Staatsbürgerkundelehrer hat uns in der ersten Stunde an die Tafel geschrieben, ein einig Deutschland tut uns Not, einig von außen und von innen, Hanich Han, lass uns mal diskutieren.
Also, das spannend. War
das ja. Interessante. Und ich war in der Akademie der Wissenschaften und da hat in meinem Labor Angela Merkel gearbeitet. Oder ich habe in ihrem Labor gearbeitet, sollte man vielleicht besser sagen.
Wie oft haben Sie gemeinsam gearbeitet?
Gearbeitet überhaupt nicht. Wir haben 2 Jahre zusammen Mittag gegessen. Was jetzt keine großen Spuren bei mir hinterlassen hat, zumindest weil Angela Merkel eine eher nicht besonders gesprächige Person war und glaube ich, den kleinen Laborantenlehrling jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig fand. Der
ja, stellt sich die Frage, ob Ihnen irgendetwas Besonderes im Gedächtnis geblieben ist.
Nö, eigentlich nicht. Wir haben uns erst später eigentlich besser kennengelernt, als sie dann Ministerin wurde und ich Journalist. Und ich habe sie dann begleitet, als sie Jugendministerin war. Und sind wir einmal im Hubschrauber von Helmut Kohl nach Rügen geflogen. Und sie hat mich mitgenommen vom militärischen Teil, vom Flughafen Tegel mit ihrem Dienst-Mercedes in die Stadt, weil sie sagt, ich feiere ja da eh hin. Aber als sie dann Bundeskanzlerin wurde, an dem Tag morgens im Konrad-Adenauer-Haus nach der Wahl habe ich sie beglückwünscht, habe gesagt, Angela, herzlichen Glückwunsch. Sie sagte, ab heute Frau Bundeskanzlerin. Und dabei ist es dann auch geblieben.
Sie hat ja damals gesagt, weil man Fakten nicht außer Kraft setzen kann, sei sie Wissenschaftlerin geworden. Also wenn Sie jetzt auf die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik schauen, Corona ist da ja, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Wie bewerten Sie so einen Satz?
Naja, der fasst ja so ein bisschen so ihre Art zu sein, glaube ich, ganz gut zusammen und ihre Art Politik zu machen. Ne? Also eben die, weg von diesem Testosteron-schwängerten Männervoluntarismus hin zu so einer weiblichen Nüchternheit. Ja? Und was mir immer sehr, sehr angenehm war, ehrlich gesagt. Und Scholz ist ja so irgendwie eine ganz gute männliche Ausgabe von Angela Merkel. Ne? Also man fragt sich ja manchmal, ob er überhaupt selber existiert oder ob sie hinter ihm sitzt oder in ihn implantiert wurde, weil er so eine ähnliche Nüchternheit hat eigentlich wie sie.
Vielleicht haben sie sich einfach sehr angepasst.
Ja, also ich fand diesen faktenbasierten Ansatz immer sehr, sehr angenehm, weil er kann natürlich auch zu Problemen führen, ne, wenn man zu unemotional oder zu wenig.
Wir müssen leider kurz unterbrechen. Der Falschfahrer ist weitergefahren. Und zwar, Achtung, Falschfahrer, auf der 8 Stuttgart-München zwischen Ulm-Ost und Oberelchingen kommt Ihnen jetzt ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A8 Stuttgart-München zwischen Ulm-Ost und Oberelchingen ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen. Und jetzt weiter im Take.
Stimmung auch der Menschen achtet.
Wobei die Wissenschaft sich ja immer wieder korrigieren muss. Das ist ja Aufgabe der Wissenschaft. Fällt das der Politik einfach schwerer?
Ach, ich glaube, die Politik oder Politiker sind ja daran gewöhnt, dass sie sich ständig korrigieren müssen. Also ich glaube, spätestens seit Corona weiß ja, eigentlich wissen wir alle, dass niemand etwas weiß. Und dieser alte philosophische Satz, der die Erkenntnisse irgendwie eingeleitet hat irgendwann, der stimmt ja heute mehr denn je. Und dieses, ich glaube, dass die Politiker sich auch immer mehr erlauben, lernend öffentlich zu erscheinen. Also, dass sie nicht ausstrahlen müssen, ich weiß schon alles, weil niemand ihnen das glaubt und sie selbst sich das ja auch nicht glauben.
Wobei dieses Eingeständnis, ich kann dazu gerade nicht sagen, das passiert ja eigentlich nicht. Es kommt ja immer irgendetwas.
Ja, klar, aber es wäre cool, wenn sie das einfach sich trauen würden. Ich finde zum Beispiel, dass Habeck ist so jemand, der irgendwie damit ja auch kokettiert. Sehr schlau, finde ich. Und einfach sagt, weiß ich nicht, kann ich nichts so sagen, ist nicht meine Kompetenz. Und ich glaube, es macht nicht nur glaubwürdiger, sondern irgendwie auch vertrauenswürdiger.
Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, Ihr neuer Roman, ist deshalb so eine gute Unterhaltung, weil er uns einfach den Spiegel vorhält über deutsch-deutsche Befindlichkeiten. Mit viel Humor, kluger Satire. Erwischen Sie sich selbst manchmal bei Klischees über West- und Ostdeutsche?
Ständig. Und ich glaube, das Tolle an Klischees ist ja, dass sie meistens stimmen. Sonst wären sie ja keine Klischees. Ne?
An welchem ist zum Beispiel was dran?
Ja, zum Beispiel, dass die Ostdeutschen immer nackt baden. Ist schon was Wahres dran. Ich kann es auch in meiner eigenen Familie bestätigen. Bei uns wurde nicht nur nackt gebadet, sondern auch sonntagmorgens nackt getanzt. Weil meine Eltern haben immer von Manfred Krug, wenn es draußen grün wird, gehört und haben dabei Luftgitarre, also mein Vater vor allem Luftgitarre gespielt. Und was dann schon auch fürs Leben prägend ist, glaube ich, wenn man seine Eltern immer so nackt rumspringen sieht. Aber auch gebadet wurde nackt. Und ich weiß noch, meine Frau, die ist Französin und ihre Schwiegereltern sind sehr ernstzunehmende, seriöse Leute. Mein Schwiegervater war bei der Europäischen Kommission. Und ihre Tochter sagte denen irgendwann, wenn ihr die besuchen geht, weil dieser erste Besuch bevorstand, da wird vielleicht gebadet und dann wird nackt gebadet, weil das sind Ostdeutsche. Und die waren schon so ein bisschen eingeschüchtert. Und dann meine Eltern haben ein Haus in Mecklenburg in der Nähe von einem See. Und dann ging es auch zum See. Und mein Vater, indem er sich die Hose runterzog, sagte, es stört euch doch hoffentlich nicht. Und dann sah ich so die Panik in den Augen meines Schwiegervaters aufflammen und dann zog er irgendwann seine Hose runter und sagte, pour l'honneur de la France, für die Ehre Frankreichs, und sprang nackt in diesen See. Und
das ist echte Völkerverständigung, oder?
Das ist echte Völker. Und da war sozusagen das Eis war auf jeden Fall gebrochen.
Jetzt haben Sie Ihren neuen Roman geschrieben über die angeblich größte Massenflucht aus der DDR, mit einer Stadtbahn in den Westen fahren. Wäre das denn überhaupt realistisch gewesen? Wäre das möglich gewesen?
Ich glaube nicht. Also ich habe ja lange recherchiert, ja, zu konstruieren, mir auszudenken, habe unter anderem den ehemaligen Sicherheitschef des Bahnhof Friedrichstraße kontaktiert, habe mir von dem erklären lassen, wie dieser Bahnhof geschützt war und bin mir gesagt, ich würde gerne eine Flucht bei ihm planen, 30 Jahre nach dem Mauerfall. Er sagte, da können Sie lange versuchen, hat damals nicht geklappt, würde heute auch nicht klappen. Habe dann irgendwie versucht, einen Plan auszuarbeiten und habe ihn dann nochmal angerufen und habe ihn gefragt, würde das dann von ihm akzeptiert werden? Er meinte, nur für Ihre Zwecke reicht's. Es war eine tolle Erfahrung, diese Flucht zu planen in meinem Buch, weil Fluchtplanung in der DDR als Kind und als Jugendlicher war das so eine stetige Beschäftigung eigentlich. Alle haben immer irgendwie geträumt mit irgendeinem Kran über irgendwelche Mauern. Und
ja, wie sah da Ihr persönlicher Fluchtplan aus?
Ich hatte mal einen, im Sommer 89 hatte ich vor, meine Cousine, eine österreichische Cousine, zu heiraten. Die Idee kam irgendwie über eine Tante, die sagte, warum nicht? Und dann gab es einen Anwalt in Berlin, Lothar de Maizière, der hatte seinen Kanzler in der Chausseestraße. Und zu dem bin ich gegangen, weil der arrangierte solche Hochzeiten. Und fragte ihn und er sagte, ja, könnt ihr sich vorstellen, aber es dauert. Und er würde mir raten, den Sommer doch mit anderen Dingen zu verbringen, weil sein Eindruck ist, die Sache wird sich bald von selbst erledigen.
Der wusste schon mehr.
Der hatte offenbar ganz gute Instinkte und so kam es dann auch. Und ich habe später dann diese Cousine aus Österreich kennengelernt und war dann auch ganz froh, dass wir nicht geheiratet haben.
Haben Sie es ihr gesagt?
Nein. Aber es war toll, dass sie bereit gewesen wäre, mich da durch die Mauer
das Opfer zu bringen,
zu heiraten.
Ja. Sie haben ja sehr viel recherchiert über den Bahnhof Friedrichstraße. Haben Sie irgendetwas rausgefunden, was Sie vorher noch nicht wussten?
Ja, ganz viel. Also zum Beispiel diese ominöse Weiche, die im dem Buch jetzt auch eine Rolle spielt, von der, die man stellen konnte, damit S-Bahnen von Ost nach West-Berlin fahren konnten. Das war die einzige Weiche, die einzige Verbindung zwischen den beiden Schienensystemen. Das wusste ich nicht, dass es die gibt. Und ich wusste auch gar nicht, dass bis 1986 die ganzen West-S-Bahnen alle vom Osten repariert wurden, dass die Reichsbahn dafür zuständig war für das gesamte West-Berliner Netz. Das machte diese Geschichte dann auch so spannend. Und dieser Bahnhof Friedrichstraße, den kennen ja auch alle, die mal irgendwann nach Ost-Berlin gefahren sind in diesen 40 Jahren. Es war ja so ein quasi exterritoriales Gebiet. Da gab es diese Trennung im Bahnhof, dann gab es die Ostseite, die Westseite. Wenn man auf der Ostseite auf dem Bahnsteig stand, konnte man die Westzüge reinrumpeln hören. Und im Untergrund gab es diese Intershops, wo der Oststaat sich mit Westschnaps noch Devisen verdiente und Prostituierte in irgendwelchen Türen lauerten. Also Agenten ausgetauscht wurden. Also es ist ein unglaublich mythischer Ort, fast wie für eine Filmserie eigentlich entworfen.
Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße heißt Ihr neuer Roman. Dieser Held, Michael Hartung, was ist das denn eigentlich für ein Typ?
Das ist eigentlich ein ganz normaler, bisschen vertrunkener, verpeilter Typ, der ist nicht gerade das Siegergehen in sich dreht, würde ich sagen, und der auch nie so auf der Gewinnerseite stand und in so einer Videothek arbeitet, was jetzt auch nicht die Zukunftsbranche ist in Deutschland. Und
2019 eher nicht, ne, wo der Roman spielt.
Und der eigentlich auch nicht mehr so viel vom Leben erwartet und der dann halt auf einmal zum Helden wird, was für ihn selbst am meisten überraschend ist.
Denn da geht es um den 12. Juli 1983. Damals war er bei der Reichsbahn beschäftigt. Was ist angeblich an diesem Tag passiert?
Na, die größte Massenflucht aus der DDR. 127 Menschen in einem S-Bahn-Zug über diese ominöse Weiche, über die wir schon gesprochen haben. Und die Idee in meinem Buch ist, dass Hartung, der in dieser Nacht Dienst hatte, schon ein bisschen was getrunken hatte und wie immer auch früh ins Bett gegangen ist und diese Weiche irgendwann stellen sollte, dabei einen Sicherheitsbolzen abgebrochen hat, der dann diese Weiche verklemmt hat, was dazu führte, dass die später nicht mehr gestellt werden konnte und diese S-Bahn durchfuhr. Also von den Fakten her ist es so, ne, dass er natürlich ursächlich dafür zuständig war, dass diese Weiche nicht gestellt werden konnte. Aber er hat es natürlich nicht gewollt und es war kein Vorsatz. Er wollte keine Heldentat vollbringen, aber alle anderen wollen ihn dann irgendwann als Helden haben und er kommt nicht mehr aus dieser Rolle raus.
Ja, da taucht nämlich ein Journalist auf und der wittert die ganz große Geschichte. Also ich musste des Öfteren an Stonk denken oder auch an Relotius. Die Medien, die bekommen da ganz schön ihr Fett ab. Warum ist Ihnen das wichtig?
Auch gar nicht so. Ich brauchte halt jemanden, der da so ein bisschen auch der Bad Guy ist in der Geschichte. Ne? Und meine Hartung ist ja eher so jemand, der gar nicht so viel will. Und dieser Journalist will halt seine Story. Aber auch dieser Journalist, der Alexander Landmann, ist eigentlich nicht jemand, der betrügen will, sondern der war auf der Suche nach dieser Geschichte schon seit langem, hat ja in den Archiven recherchiert und dann irgendwann hat er die Informationen über Michael Hartung gefunden und war wirklich davon überzeugt, dass er der Strippenzieher ist hinter dem Ganzen. Musste dann erkennen, dass es wahrscheinlich nicht so ist, wollte aber das nicht erkennen. Also, und das kann ich mich noch gut erinnern aus meinem Leben als Journalist, dass man immer Schwierigkeiten hat, wenn man einmal eine Geschichte wirklich liebgewonnen hat und die schon im Kopf quasi fertig ist, wenn die Realität dann anders ist, das zu akzeptieren. So, und das tut Landmann nicht, sondern er schreibt weiter an seiner Geschichte und dann ziehen die beiden sich so gegenseitig rein in diesen Mythos.
Wie entsteht denn überhaupt so eine Figur, so ein Michael Hartung, wenn Sie am Schreibtisch sitzen, 9.30 Uhr? Vorher ist er schon irgendwie im Kopf zusammengebaut worden. Gab es da irgendeinen Auslöser?
Naja, ich wollte, also die Idee war ja grundsätzlich so ein Missbehagen darüber, wie die DDR-Geschichte so präsentiert wird. Ne? Und weil ich dieses Bild der DDR, was so an den Republiksgeburtstagen, an den Mauerfall-Gedenktagen uns präsentiert wurde, immer da habe ich diese DDR nicht so richtig wiedererkannt, die ich kannte. Es war so ein Karikaturland, wo nur ganz mutige Bürgerrechtler und ganz fiese Stasi-Leute lebten. Und ganz normale Leute kamen da eigentlich gar nicht vor.
Zu viele Extreme.
Ja, so diese Grautöne im Geschichtsbild. Ne? Und ich habe mich mal gefragt, wie entsteht so ein Geschichtsbild? Wie wird Geschichte geschrieben? Wie werden Helden geboren? Wer bestimmt das alles? Und ich wollte dann so einen falschen Helden haben, der eben das alles so ein bisschen auffächern lässt und an dem man erklären kann, wie die Geschichtsschreibung so funktioniert. Und dass dann jemand, obwohl er es vielleicht gar nicht werden will, weil alle anderen ihn aber wollen und dass die Mehrheit am Ende das Geschichtsbild bestimmt.
Ja? Und zu viel wollen wir jetzt gar nicht verraten über Michael Hartung und wie die ganze Geschichte weitergeht. Was mich natürlich nur interessiert, weil ja auch die Politik einiges abbekommt. Gab es irgendwelche Reaktionen seitens der Politik?
Na, Angela Merkel hat es gelesen, weil die wollte ich eigentlich auch zur Buchpremiere einladen, aber sie konnte dann irgendwie nicht. Und sie fand es relativ realistisch, ließ sie ausrichten, wir haben nicht direkt gesprochen. Und ansonsten, nee, glaube, aber ich war auch ganz froh, dass auch diese, weil es geht ja auch sehr um diese professionellen Zeitzeugen, um diese professionellen Stiftungsgeschichtsschreiber, die da auch, glaube ich, sehr empfindlich sind, wenn man...
Denen zu sehr auf die Füße tritt.
Ja, ja, die Lebensziel ist auch, das Geschichtsbild so einfach wie möglich zu machen, damit es auch jeder versteht, damit, aber natürlich vor allem so ein Narrativ immer wieder zu befeuern, der halt dieser eine Narrativ.
Wie haben Sie eigentlich ganz persönlich den Fall der Mauer erlebt?
In totaler Überforderung eigentlich. Wir waren mit meiner Freundin, wollten eigentlich schon ins Bett gehen und haben dann Tagesthemen geguckt. Hans-Joachim Friedrichs sagte, die Tore stehen bald offen. Welche Tore stehen bald offen? Sind runter in die Straße gegangen und da hörten schon viele Autotüren klappen. Offenbar alles Leute, die auch gerade Tagesthemen geguckt hatten. Und weil in Ostberlin zu der Zeit, glaube ich, mehr Tagesthemen als DDR-Nachrichten geguckt wurden. Und dann fuhren wir da zur Mauer und da war dann schon eine Riesenschlange. Und dann haben sie uns das mal erzählt, wir sollten zum Alexanderplatz fahren. Da würden die Visa verteilt, was natürlich Blödsinn war. Aber wir haben gemacht, was gesagt wurde. Wir sind erstmal hingefahren, da war natürlich nichts. Und dann sind wir zurück zum Checkpoint Charlie und da war dann schon alles offen. Und dann sind wir da einfach durchgelaufen durch diesen hell erleuchteten Todesstreifen nach Kreuzberg rein. Und ich habe geahnt, also ich war 19 damals, und habe irgendwie geahnt, dass wahrscheinlich der wichtigste Abend meines Lebens vielleicht sein wird, der historischste zumindest. Aber ich war nicht in der Lage, das wirklich zu fühlen oder zu erleben in diesem Moment. Also ich habe um mich herum weinten Leute natürlich viele und hatten wahnsinnige emotionale Momente. Ich war einfach nur sprachlos und regungslos.
Wobei es ja vielen Menschen wahrscheinlich genauso geht, weil so etwas erstmal zu begreifen, ist ja erstmal gar nicht möglich. Sie haben dann dennoch relativ zügig eine Entscheidung für sich getroffen. Ich glaube, schon am Montag drauf haben Sie sich beworben. Wo nämlich?
Ich dachte jetzt, bin ich 19 und die Mauer fällt, also muss ich mich sofort beruflich neu orientieren, vom Chemielaboranten weg zum Journalisten, weil das war eigentlich das, was ich immer machen wollte. Und bin Montag zum Sender Freies Berlin gefahren, in die Masonallee, zum Haus des Rundfunks in Berlin und wollte da ein Praktikum beantragen. Und war beim Pförtner und der war, wie wahrscheinlich alle Pförtner in Berlin, relativ barsch und fand seltsam, dass da jemand und sagte, geben Sie mal Ihre Telefonnummer, dann werden wir Sie anrufen. Ich sagte, hab kein Telefon. Er sagt, warum haben Sie kein Telefon? Ich sage, komm aus Ost-Berlin. Da war er echt fertig, weil
dass die
Mauer offen war, hat er schon mitbekommen, aber dass die jetzt bis zu seiner Pförtnerloge schon kamen, die Ostler, war natürlich ein bisschen erschreckend für ihn. Und dann kam ein Redakteur, der holte mich hoch. Alle guckten mich an wie so ein Zootier. Und ich durfte dann da relativ schnell Live-Reportagen machen. Weil die fanden alle meinen Berliner Akzent so toll und war so authentisch. Und haben mich mit so einem C-Funkgerät zu irgendwelchen neuen Mauerdurchbrüchen geschickt. Und so hat mein Journalistenleben begonnen.
Das heißt, eine Ausbildung konnten Sie gleich überspringen? Sie sind ins kalte Wasser gesprungen?
Na, das kam dann so später mit dem Lernen und so. Also erstmal fand ich es ja toll, dass ich nicht sprechen konnte. Das Berlinerisch fand ich halt toll. Und bin da in Autos, hab zum Beispiel getrampt von Berlin nach Rostock und hab mich in die Autos von den Leuten gesetzt, hab mich eingewählt ins C-Funknetz und hab die während der Autofahrt interviewt. Also das war für mich gar nicht...
Ganz moderne Formate im Grunde.
Ja, vor allem, ich habe auch nicht realisiert, dass wir jetzt immer live da drauf waren. Ich habe erst realisiert eigentlich, dass meine erste Monatsabrechnung kam und die auf einmal, ich glaube, 8.000 D-Mark mir ausbezahlt wurden. Das ist
Wahnsinn.
Ich hätte es auch so gemacht, ohne Geld.
Sie haben über Ihre eigene Familie geschrieben, in Haltet euer Herz bereit. Da schreiben Sie, unsere Familie war wie eine kleine DDR. Hier fanden die Kämpfe statt, die sonst nicht stattfinden durften. Hier traf die Ideologie auf das Leben. Haben Sie ein Beispiel dafür?
Na, meine Mutter kam halt aus so einem ganz kommunistischen, streng gläubigen Elternhaus und mein Vater nicht. Und meine Eltern haben sich von Anfang an eigentlich immer gestritten. Und
die Mutter Historikerin, müssen wir kurz vielleicht noch einfügen, der Vater Künstler?
Ja, Maler, Grafiker. Und ich habe dann irgendwann, glaube ich, bis ich 18 war, glaube ich, zum ersten Mal gemerkt, dass man sich auch über andere Dinge streiten kann als über Politik. Also es war bei uns zu Hause wurde nur über Politik gestritten. Und natürlich immer über den Sinn und den Unsinn dieser DDR und diese ganzen Verbote und Gebote. Dann gab es natürlich immer den großen Loyalitätskonflikt meiner Mutter zwischen ihrem kommunistischen Vater und meinem seltsamen Vater. Die haben beide an ihn gezerrt und sie ist so ein bisschen zwischen diesen beiden Männern zerrissen worden. Und das alles hat sich natürlich auf unser Familienleben ausgewirkt. Diese doppelte Wahrheit, die in der Schule, die zu Hause, dass man als Kind schon gelernt hat eigentlich, was man wo sagen muss, wie man mit verschiedenen Wahrheiten klarkommt.
Im Grunde ein Dauerthema Widerstand und Anpassung.
Ja, und wobei beides ja gar nicht bewusst gedacht wurde. Also ich habe ja nie gedacht, jetzt bin ich im Widerstand, jetzt bin ich in der Anpassung, sondern man wollte halt keine Ärger haben. Ne? In der Schule wusste man, okay, wenn ich das sage, keine Ärger. Zu Hause konnte man sagen, was man wollte. Andere konnten wiederum auch nicht zu Hause sagen, was sie wollten. Ne? Aber es lernte man sehr schnell. Aber wir haben zum Beispiel im Kindergarten auch, haben wir ein Spiel gespielt, das hieß Westen. Und die weniger beliebten Kinder mussten die Grenzsoldaten spielen und die anderen die Flüchtlinge. Und wer durch diese Grenzsoldatenkette durchgebrochen ist, der hat hinten geschrien Westen und hatte gewonnen. Das ist so ein Beispiel dafür, was Kinder so, also erstens, wenn in so einem Land so Spiele gespielt werden, hat es wahrscheinlich keine große Zukunft, aber was Kinder so bewusst oder unbewusst schon so an Verarbeitung dieses Lebens da so vornehmen.
Haben Sie sich Ihre Freunde danach ausgesucht, was wer sagen durfte und was nicht? Spielte das eine Rolle?
Ja, ich glaube, es waren also so unbewusst waren meine Freunde schon welche, die irgendwie nicht so total linientreu waren und mit denen man offen reden konnte. Wobei in meiner Schule in Karlshorst, war ja auch da, wo die Russen stationiert waren, aber Karlshorst war so ein sehr bürgerliches Viertel und da waren ein Drittel in meiner Klasse waren gar nicht bei den Pionieren und bei der FDJ. Und da, ich bin auch mal zur Christenlehre und zur FDJ gegangen, also ich habe beides sozusagen gemacht. Allerdings zur Christenlehre vor allem, weil da immer sehr schöne Mädchen dabei waren und es Westschokolade gab.
Stimmt da die Geschichte, dass Sie mit einer westdeutschen Zeitung immer durch Ostberlin gegangen sind, um die Mädels anzumachen?
Naja, das war das, was ich dann gemerkt habe, dass das damit funktioniert. Also es war nicht der ursprüngliche Sinn, aber es war, also mit einem Falkstadtplan und mit einer FAZ, weil war so ein Sehnsuchtsspiel, glaube ich. Also einfach, weil ich die Westtouristen immer so beneidet habe, die da rumstolzierten in Ostberlin. Und ich glaube, die größten Opfer des Mauerfalls waren ja die Westberliner, die immer nur wichtig waren, wenn sie in den Osten gekommen sind und nach dem Mauerfall auf einmal
war die Wichtigkeit
ganz
weg.
Normale Menschen geworden waren. Und ich wollte aber auch mal so wichtig und so toll werden und habe mich dann als Westler verkleidet. Und dann merkte ich, dass auf einmal die Ostberliner Mädchen mich dazu attraktiv fanden. Was ich allerdings nicht bedacht hatte, war, ich musste ja um 12 wieder rüber, also offiziell. Die erotische Tragweite des Ganzen ging nicht besonders weit.
Sie haben über Ihre Familiengeschichte in Bezug auf Ostdeutschland als auch auf die weiteren Wurzeln über Ihre verschwundene Familie geschrieben. Wie hat denn das Schreiben Ihre Familie verändert?
Vor allem das zweite Buch, also wo wir zu Hause sind, wo es ja um eine jüdische Familie geht, die in den 30er Jahren in Berlin gelebt hat und die dann, weil jüdisch und kommunistisch, das Land verlassen musste und wo die Cousinen und Cousins, die so in meinem Alter sind, jetzt auf einmal nach Berlin zurückkommen. Ja, das war so der Grund, warum ich auch an dieses Buch gedacht habe oder das Buch angefangen habe zu schreiben, weil ich das sehr interessant fand, dass nicht nur meine Sehnsucht nach dem Westen immer groß war, weil ich habe die immer beneidet darum, die in Tel Aviv und in Amerika und in Paris leben konnten. Aber habe dann gemerkt, dass die mich auch beneidet haben, darum, dass ich in Berlin leben durfte, dieser verschwundenen Stadt, aus der ihre Großeltern flüchten mussten. Und insofern hat dieses Buch natürlich für mich eine Menge verändert, weil ich begriffen habe eine Menge Zusammenhänge und überhaupt Geschichte, die da passiert ist. Aber auch ganz faktisch hat es, glaube ich, unsere Familie auch wieder global zusammengebracht, weil jetzt durch dieses Buch die verschiedenen Stränge auf einmal sich wieder gegenseitig besuchen und da findet auf einmal wieder so ein Familienleben statt und wir sind, wo wir vorher eine sehr kleine Familie waren in Berlin, jetzt auf einmal wieder eine ziemlich große Familie geworden, was ja schön ist.
Und das alleine durch das Schreiben ist ja wahrscheinlich auch was, worauf Sie stolz sind.
Mehr kann so ein Buch eigentlich nicht bewirken. Ja.
Wie haben Sie denn recherchiert? Ihr Vater, Ihr Großvater war im französischen Widerstand, in der Résistance. Was haben Sie da alles rausgefunden?
Naja, der war als 10-Jähriger, mussten die Deutschland verlassen, weil sein Vater, also der Urgroßvater Wilhelm, der war Anwalt Und der hat einen Prozess gegen einen damals noch relativ unbekannten Agitator 1928 geführt, Josef Goebbels, der später dann Reichspropagandaminister wurde. Und Goebbels hatte in seinen Reden immer behauptet, dass der Klumpfuß, den er hatte, von einem französischen Offizier ihm beigebracht worden war. Und der hatte wiederum meinen Urgroßvater beauftragt, ihn zu verteidigen. Dann kam es zu diesem Verfahren, was leicht gewonnen wurde, weil es Fotos gab vom kleinen Goebbels mit Klumpfuß und Papiere, die sagten, dass er nicht zum Militär konnte, wegen des Klumpfußes. Danach kam der Anwalt von Goebbels auf meinen Urgroßvater zu und sagte, an diesem Tag werden Sie sich noch nachdrücklich und lange erinnern. Und es war dann auch so, dass er nach dem Reichstagsbrand und der Machtübernahme einer der ersten war, die ins KZ kam und dann zum Glück noch mal kurz entlassen wurde. Und dann flüchtete die ganze Familie über die Grenze nach Belgien und dann nach Frankreich. Und mein Großvater wurde in Frankreich dann, kam in die Schule, wurde wie ein kleiner Franzose da groß und hat sich dann mit 16 der Resistance angeschlossen, als die Deutschen Frankreich besetzt haben.
Dann gibt es drei Tanten, die Sie sich im Porträt vorgenommen haben. Da ist beispielsweise die Tante Ilse mit dabei oder Tante Hilde. Was hat deren Lebensweg so besonders gemacht?
Also ich fand diese drei Frauen erstmal toll, weil die so entschieden und voller positiver Energie sind. Und wenn man die gefragt hätte, glaube ich, ob sie sich als Opfer gefühlt hätten, hätten die wahrscheinlich gar nicht gewusst, wovon man redet. Also die mussten ja Deutschland auch verlassen, als sie noch relativ jung waren. Und Hilde zum Beispiel war Schauspielerin in Berlin, ne, hat mit Max Reinhardt am Deutschen Theater gearbeitet, kam irgendwann mit ihrem kleinen Sohn nach London und hatte ja nichts außer ein Fotoapparat und hat in den Kindergärten Kinder fotografiert, damit die Mütter ihren Männern an die Front die Fotos schicken konnten von den Kindern. War damals noch nicht so verbreitet, Fotografie. Und hat dann irgendwann, als die Fotos knapp wurden, mit einem Foto immer vier Kinder fotografiert, hat die dann zerschnitten, hat ihren Umsatz vervierfacht. Hat irgendwie geschafft, so ein bisschen zu Geld zu kommen und hat dann irgendwann ihr erstes Haus gekauft in London, weil die Häuser damals bombardiert wurden und alle ihre Häuser verkaufen, weil sie Angst hatten, alles zu verlieren. Und Hilde hat gekauft und hat gedacht, wenn die Deutschen hier gewinnen, dann ist eh alles verloren und wenn nicht, dann habe ich mein Haus. Und dann kam es noch ein Haus und noch ein Haus. Und sie wurde dann die erste Millionärin eigentlich, die wir in unserer Familie hatten, wovon ich persönlich nicht so viel hatte.
Sie war ihrer Zeit voraus.
Ja, aber sie kam uns mal Weihnachten besuchen und dachte, jetzt kommt die Millionärin, jetzt ändert sich dein Leben. Und sie holte dann irgendwann aus ihrer Tasche eine Apfelsine und sagte zu mir, die soll ich mit meinem Bruder gerecht teilen. Dann wusste ich, okay, dein Leben wird sich jetzt nicht ändern.
Sie haben eine Vorliebe zur Hochstapelei, Maxim Leo, bei uns in SWRs Leute. Wo hat die sich denn zuletzt bei Ihnen geäußert?
Ach, die äußert sich ja nicht ständig. Also meine Frau behauptet immer, dass ich immer so 20-30% übertreibe. Ist wahrscheinlich auch in unserer Familie so ein bisschen genetisch angelegt. Mein Großvater, dieser Resistance-Kämpfer, der hatte auch schon, immer wenn er erzählt hat, wurden die Geschichten bei jedem mal größer. Und dann gab es auch mal meine Großmutter, die irgendwann sagte, aber so war es doch gar nicht gehabt, was für ihn immer furchtbar war, weil das seine Geschichte so störte. Und er sagte dann irgendwann auch, naja, vielleicht war es nicht so, aber es hätte so sein können. Und dann überlegte er und sagte, vielleicht hätte es sogar so sein müssen. Was für einen Journalisten natürlich eine interessante Ansicht war. So ein bisschen geht es mir auch, aber ich bin auch sehr aktiv, also Hochstapler geworden, kurz nach dem Mauerfall. Da war ich auf einer Party eingeladen in West-Berlin und hatte mir von meinem Begrüßungsgeld vorher bei Ikea ein Billigregal gekauft. Habe mich da irgendwie ungeschickt angestellt und mit dem Hammer auf den Daumen gehauen. Und der war so ganz braun und platzte ab. Und ein Student aus Düsseldorf fragte mich, was ist denn mit deinem Daumen passiert? Ich sagte, red da nicht so gern drüber. Ich sag, bei uns im Staatsbürgerunterricht, wenn man da die Hausaufgaben vergessen hat, einmal wurde noch drüber weggegangen, beim zweiten Mal bumm mit dem Hämmerchen auf den Daumen. Ne? Also, und wenn du dann halt im Widerstand, wie ich mit 14 schon im Widerstand warst, dann...
Und die Geschichte wurde immer größer.
Ist der Daumen halt weg. Ne? So, und dann wollte ich eigentlich an dem Abend irgendwann noch das auflösen und ihm sagen, dass das ein Witz war. Hab ihn aber nicht mehr gefunden im Gewühl und hab mir dann bei jedem Mauergedenktag mal vorgestellt, wie der seinen Kindern irgendwie erzählt. Und weißt du, da habe ich diesen jungen Mann in Ost-Berlin getroffen und... Der hat seinen Daumen geopfert, für die Wahrheit. Ja, so. Das war so eine ähnliche Geschichte, die auch Hartung hätte passieren können.
Erinnert so ein bisschen nämlich wirklich auch an den Helden aus dem Bahnhof Friedrichstraße. Ein Satz, der im neuen Roman zweimal auftaucht. Je klarer und eindeutiger das Bild der Vergangenheit ist, desto leichter die Vermittlung. Was nutzt es den Menschen denn, wenn Geschichte so kompliziert wurde, dass man sie kaum noch verstand? Da haben Sie eben schon mal drauf hingewiesen. Das ist bei Ihnen eine wichtige Botschaft, ne? Weil die Dinge sind einfach nicht nur schwarz-weiß, sondern das Grau. Das ist Ihnen wichtig.
Ja, mich nervt es immer, wenn Geschichte so vereinfacht wird und wenn so ein Narrativ sich über alles legt. Weil im Grunde, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum zwischen Ost und West so eine schlechte Laune herrscht, dass es halt so verschiedene Interpretationen der Geschichte gibt. Ne? Im Osten hatten die Leute das Gefühl, sie haben sich selbst befreit und waren irgendwie auch ein bisschen stolz darauf, sich befreit zu haben. Und im Westen herrschte das Gefühl vor, wir haben denen die Demokratie und die D-Mark gegeben und jetzt sollen sie mal ein bisschen dankbar sein. So. Und dann war die Enttäuschung groß, dass die einen nicht dankbar waren, die anderen nicht stolz waren. Und dann wurde dieser West-Narrativ, glaube ich, auch so zum beherrschenden Narrativ. Und die Ostler hatten irgendwann das Gefühl, da wird unsere Geschichte irgendwie ganz anders dargestellt, als wir sie erlebt haben. Ist, glaube ich, bis heute ein Problem.
Glauben Sie, dass es bis heute ein Problem ist oder hat sich das vielleicht in der jungen Generation eigentlich schon erledigt, dieses Thema? Da ist mein persönlicher Eindruck, die unterscheiden gar nicht mehr zwischen Ost und West.
Das glaube ich auch. Also so meine Töchter, die sind 22 und 20, da ist jetzt Arm und Reich viel wichtiger als Ost und West. Aber so diese Generation, die jetzt AfD wählt im Osten, die Leute, die irgendwie so seltsame Dinge tun wie Pegida, da glaube ich schon, dass dieses nicht anerkannt werden, dieses nicht für voll genommen werden, dass die eigene Geschichte nicht akzeptiert wird, so wie sie passiert ist oder so wie sie in ihrer Erinnerung passiert ist. Und da gibt es, glaube ich, auch so ein großes Missverständnis, weil ich glaube, die meisten Leute im Osten sind überhaupt nicht nostalgisch, sondern sie wollen sich erinnern daran, wo sie herkommen, an ihre Jugend, an ihre erste Liebe, an diese Dinge. Aber das hat nichts mit Gesellschaftssystemen zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass sie die DDR verteidigen. Sie verteidigen das Land, aus dem sie irgendwann gekommen sind.
Wobei es ja durchaus auch Verlierer der Geschichte gibt, wenn man auf die Treuhand schaut und wo viele Menschen einfach nicht zu ihrem Recht gekommen sind. Ja. Und das muss man natürlich weiter versuchen aufzuklären. Und vielleicht kommt das dann einfach zu kurz.
Ja, das ist natürlich dann, kommt noch hinzu, ne, dass sozusagen ganz klare Verlierer dieser Geschichte bis heute daran zu knabbern haben, dass sie damals ihren Job verloren haben, dass ganze Branchen abgewickelt wurden. Aber das kann, glaube ich, passieren in so einem Prozess. Das finde ich jetzt gar nicht, dass man das jetzt ständig irgendwie jemandem vorwerfen muss. Aber das generelle Akzeptieren, dass da jemand andere Erfahrungen hat und sich dafür interessieren, offen sein und möglicherweise sich überraschen lassen von der Wahrheit des anderen, würde uns allen, glaube ich, gut tun, weil mein Eindruck ist ja, dass wir heute ja auch in einer Situation leben, wo so viele Leute in so verschiedenen Realitäten leben und wir eigentlich so sprachlos werden. Also man kann miteinander so kaum noch sich irgendwas erklären oder weil man irgendwann merkt, da ist wie so eine Teflonschicht, da kommt man nicht mehr rein.
Deswegen ist offen bleiben und sich überraschen lassen ein gutes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1 Leute, Maxim Leo.
Ja, vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.